Das heilige Evangelium bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er aber antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schreien werden, so werden die Steine schreien. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ja, der Sonntag Kantate, manchmal sagt man, das ist der Sonntag der Kirchenmusik. Du, meine Seele, singe, hol auf und singe schön, das ist der Signature-Song für diesen Sonntag. Und da können wir doch so richtig mitgehen mit den alten Worten von Paul Gerhardt. Aber seien wir mal ehrlich, es geht ja nicht um die Kirchenmusik dabei, sondern ja, worum geht es eigentlich? Die innere Mitte dieses Sonntags, wir haben sie im Evangelium gerade gehört, das Psalmwort aus Psalm 118, Vers 26. Der Psalm 118 ist der Stundenpsalm für den Sonntagmorgen. Also eigentlich an jedem Sonntagmorgen wird der Sonntag eröffnet. Am Morgen des Sonntags, eigentlich beginnt er ja mit der Vesper am Samstag, aber der Sonntagmorgen: Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Das macht den Sonntag zum Sonntag. Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Erde, Ehre in der Höhe. Psalm 118, Vers 26. Mit diesem Psalmwort wird Jesus in der Königsstadt begrüßt, als der König seines Volkes, als der König der Welt. Und dort, wo er einzieht, bricht Lob auf. Die Herzen der Menschen werden geöffnet, wo sie ihn sehen, ihm begegnen, und sie antworten auf seinen Einzug mit dem Psalmgesang. Ja, das ist die historische Situation, und ich erinnere mich an einen Tag, 2016 war ich zum letzten Mal in Jerusalem, da bin ich genau diesen Weg gegangen, von der Himmelfahrtskapelle oben auf dem Ölberg, dann den steilen Stich runter nach Gethsemane und die andere Seite dann hoch in die Stadt. Und ich, noch ganz genau habe ich es vor Augen, dass nämlich unten an der tiefsten Stelle, kurz bevor es rechts nach Gethsemane geht, ein Schild hängt mit Worten von Mutter Basilea. Und das war so schön, sozusagen den Gruß aus Darmstadt, den Gruß der Schwestern dort zu erleben. Es war eine unfassbar spannungsgeladene Situation. Das war im Juni 2016. Und wir waren dort mit einer Gruppe des Auswärtigen Amtes von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Also ein interessanter Lehrgang, wo es darum ging, dass eine gemischte Gruppe aus Deutschland, 25 Personen waren wir, aus Ministerien, zivilgesellschaftlichen Organisationen, ganz bunt gemischt, Krisen und Konflikte vor Ort studiert und sicherheitspolitisch darüber nachdenkt. Ich bin da von der EKD hingeschickt worden, sollte also eine kirchliche Stimme reinbringen. Und wir saßen zu dritt oben an der Himmelfahrtskapelle und wunderten uns, warum da überhaupt keine Touristen waren. Und dann wurden wir eingeladen zu einem Döner, und die Leute sagten uns auf Englisch: Toll, dass ihr kommt. Sagten wir: Ja, warum sollten wir denn nicht kommen? Ja, wisst ihr denn nicht? Und dann hörten wir die Geschichte, dass 2 Tage vorher Touristen dort oben ermordet worden waren und dass keine Touristen seitdem dort waren und dass eine ausdrückliche Warnung bestand, auf den Ölberg zu gehen, die uns Preis dem Herrn nicht erreicht hatte. So, da rutschte uns ein bisschen das Herz in die Hose. Es war eine sehr spannungsgeladene Situation, weil eine Gruppe junger israelischer Soldaten dort oben Wache hielt und mit der Laserzieloptik ihrer Sturmgewehre auf einer arabischen Hauswand so Kreise zog. Also man merkte, das waren junge Leute, die auch sehr aggressiv waren. Die ganze Atmosphäre war dann spannungsgeladen. Und wir merken auf einmal, wir waren mittendrin in dem, was Jerusalem oft war und auch heute noch ist, nämlich ein Ort ganz besonderer Spannungen. Und umso schöner dann irgendwie mitten in dieser Spannung den kleinen Gruß der Marienschwestern zu finden. Das findet man ja in Jerusalem, wie ihr wisst, an dem einen oder anderen Ort. So, jetzt bin ich in die Anekdote gekommen. Das war eigentlich gar nicht das, was ich euch erzählen wollte. Aber es ist das, woran ich zurückdenke, wenn ich dieses Wort aus dem Lukas-Evangelium lese. Das, was das Evangelium erzählt, ist in der Kirche immer auf einer zweiten symbolischen Ebene gelesen worden, nämlich so, dass die Königsstadt, das neue Jerusalem, für die Kirche selbst steht. Die Königsstadt ist die nicht nur Jerusalem als Ort, sondern es ist die Kirche selbst als Jerusalem, als die Stadt Gottes, wo die Brünnlein fließen und die doch fein lustig ist mitten in allen Stürmen dieser Welt, wie es im Psalm 46 heißt. Und in diese Königsstadt zieht Jesus ein als der König. Wohin kommt Jesus? Er kommt dorthin, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Wie kommt er? Er kommt als der König in seinem königlichen Wort des Evangeliums und er kommt in der Knechtsgestalt des dahingegebenen, des gekreuzigten Leibes und des vergossenen Blutes. Deswegen ist es so gut, dass wir an diesem Sonntagmorgen in diesen Psalm einstimmen und uns an diesen Zusammenhang erinnern, dass in jedem Gottesdienst, den wir feiern, der Anspruch der ist, dass Jesus in seinem Wort mit seinem Leib und Blut gegenwärtig ist und seine Gemeinde zum Lob begegnet. Er öffnet unsere Herzen und unsere Lippen, dass wir ihn loben und verherrlichen. Und so ist der irdische Gottesdienst, von dem wir hier ein Teil sind, wir wissen uns mit vielen Christenmenschen verbunden auf der ganzen Welt, aber doch nur ein Teil des Gottesdienstes, nämlich der irdische Teil, und ist eingefügt in den großen, universalen Gottesdienst, der die ganze Schöpfung durchzieht. Und irdischer und himmlischer Gottesdienst gemeinsam sind das große Gotteslob, das die ganze Schöpfung durchpulst. Wir erinnern uns an das Wort aus der Offenbarung, Offenbarung 4 und 5, der himmlische Gottesdienst, das hymnische Evangelium. Reinhard Deichgräber hat dazu eine wunderbare Monographie geschrieben über diesen himmlischen Gottesdienst, der von Hymnen durchzogen ist. Und dort die Ältesten vor dem Thron, die ihre Kränze ablegen, sie loben Gott. Herr, du unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Nun ist das nicht großartig, wo immer zwei oder drei und in wie winziger Gestalt als Gemeinde Jesu versammelt sind, da öffnet sich der Blick und aus dem Kleinen unseres Gottesdienstes, in aller Knechtsgestalt, wie wir ihn feiern, wird unser Blick in das Universale geweitet, in die ganze Schöpfung hinein. Es richtet sich der Blick auf den Himmel, wo die himmlischen Heerscharen vor Gottes Thron Gottesdienst feiern. Und wir sind ein Teil dieser großen Schar, die unserem Gott die Ehre gibt. Auch an diesem Morgen. Und so wollen wir miteinander feiern. Gelobt sei der, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Im Gloria gerade haben wir genau das gesungen und wir sind mit hineingenommen worden in den himmlischen Gottesdienst. Der Sonntag Kantate führt uns einmal im Kirchenjahr genau diesen Zusammenhang, der für jeden Sonntag gilt, ganz besonders vor Augen und will unser Herz ermutigen, unser kleines verzagtes Lob in diesem großen Rahmen zu verstehen. Nachdem ich jetzt den großen Rahmen aufgezeichnet habe, möchte ich nochmal ins Kleine reingehen und fragen, was passiert denn, wo Menschen Gott loben, und zwar indem sie singen? Interessant ist ja, dass sowohl im Psalter als auch hier im Evangelium davon die Rede ist, also sie fingen an zu loben, Gott mit lauter Stimme und sprachen. Da steht nicht und singen, sondern sie sprechen. Was macht das deutlich? Dass Sprache und Gesang natürlich ganz eng zusammenhängen und das Entscheidende das ist, was wir singen, weil es nämlich einen Inhalt und ein Ziel und eine Richtung hat. Augustin wird das Wort zugeschrieben, qui canit bis orat, wer singt, betet doppelt, also diese Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Was bedeutet das denn, wenn wir miteinander singen und nicht nur sprechen, also das gesprochene Wort, sondern sprechend singen und singend sprechen? Beim Psalm wird das ganz besonders deutlich, weil der Psalm, das Psalmensingen als Kern des Singens der Kirche, die innere Ordnung der Schöpfung abbildet. Wenn man sich die Baugesetze der hebräischen Poesie anschaut, merkt man, also die Exegeten sprechen vom Parallelismus der Glieder, dass sich der Psalm den Luxus leistet, alles, was zu sagen ist, zweimal zu sagen, weil einmal nicht reicht. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dieses Gesetz, das eine zweimal zu sagen, durchzieht den ganzen Psalter. Und das nennt man den Parallelismus der Glieder, dass sozusagen diese Zweiheit den ganzen Psalter durchzieht. Warum? Weil die Schöpfung in sich symmetrisch gebaut ist. Sie ist symmetrisch eine geordnete Gestalt, so wie der Mensch symmetrisch gebaut ist, nämlich um die Körperachse herum gespiegelt ist und nur so ein ganzer Mensch ist, weil er nämlich diese Ordnung der Schöpfung auch in seiner Leibgestalt abbildet. Was passiert, wenn wir Psalmen singen? Ich merke, ihr sprecht die jetzt auch im Gottesdienst. Ich kenne es natürlich von früher her noch, dass ihr über viele Jahre gesungen habt. Im Singen stellen wir uns in die geschöpfliche Ordnung hinein und inmitten der Unordnung dieser Welt, und seien wir ehrlich, die Unordnung dieser Welt kommt ja auf die Spitze in unserem Herzen. Das ist der Ort der Unordnung. Und dieses Herz muss geordnet werden. Und da, wo wir Psalmen singen, stellen wir uns in diese geschöpfliche Ordnung mit hinein. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Die kleine Pause in der Mitte, die kleine Pause in der Mitte. Lobe den Herrn, meine Seele. Der Atem kommt wieder. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Es bildet den Schöpfungsakt ab, wo Gottes Geist dem Erdenkloß, der wir sind und bleiben, eingehaucht wird. Und das, was uns lebendig macht, ist die Ruach, der Odem Gottes, das Pneuma, wie die Griechen sagen. Und in jeder Psalm-Meditation, sie ist eigentlich eine Meditation, wenn wir das so singen, wiederholt sich das und wir kehren zurück in diese geschöpfliche Ordnung, in die unser Gott uns hineingestellt hat. Und deswegen entfaltet gerade der Psalmengesang eine so große heilende Kraft, weil unser ganzes ungeordnetes Menschsein zurückkehrt in die göttliche Ordnung. Das ist jetzt hohe Theologie. Aber was bedeutet das für uns konkret und ganz persönlich in den Unordnungen unseres Lebens? Ich will euch eine Geschichte erzählen aus der letzten Woche. Ich hatte eine sehr, sehr bewegte und bewegende Woche. Und das, was mich in dieser Woche am intensivsten bewegt hat und am meisten beschäftigt hat, mich emotional durch und durch geschüttelt hat, war die Begleitung einer Familie und die Trauerfeier für einen 24-jährigen jungen Mann, der Suizid begangen hat. Nach einer längeren Krankheitsgeschichte, er hatte eine schwere psychische Erkrankung, war stationär in Therapie, wurde mit Medikamenten behandelt, hatte darunter ein schweres schizophrenes Störungsbild entwickelt. Und jetzt dachte die Familie, der wir, meine Frau und ich, auch persönlich eng verbunden sind, jetzt dachte die Familie, wir sind über den Berg. weil er einen guten Therapieplatz hatte, medikamentös gut eingestellt war. Und plötzlich erreichte die Familie die Nachricht, der junge Mann ist aus der Einrichtung rausgegangen. Man hat nicht verfolgt, wo er ist, hat auch wohl nicht so ganz richtig aufgepasst. Und er ist mittags dort aus der Einrichtung weg und war abends tot und hatte sich umgebracht. Ich habe das an einigen Punkten meiner Berufsbiografie als Pfarrer erlebt, was es bedeutet, Familien darin zu begleiten, auch eng verbundene Familien. Aber das war etwas, was mich sehr durchgeschüttelt hat. Und jetzt war am Mittwochnachmittag im Marburger Hinterland die Trauerfeier in einer kleinen Dorfkirche, alle natürlich noch unfassbar getroffen. Und wenn man sowas als Eltern erlebt, ich glaube, es gibt nichts Schwereres, als das eigene Kind begraben zu müssen. Und man fragt sich, was predigst du denn da? Was sagst du denn jetzt? Und wie hältst du diese Trauerfeier? Jetzt war der Konfirmationsspruch des jungen Mannes Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ein unfassbares Wort, oder? Ein Wort, das eine Frage stellt. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Was war die Antwort auf diese Frage? Jetzt. Jetzt. Das ist meine Überzeugung. Wir können über den Suizid jetzt theologisch nachdenken. Meine Überzeugung ist, aus einer solchen Finsternis des Lebens hinaus, in einer tiefen Verzweiflung, wo dieser Junge diesen Ausweg gesucht hat, dass der Vater auch diese Tiefe sieht und diesen Jungen an sein Herz zieht, was immer da gewesen sein mag. Es ist interessant, wie solche Worte, ich habe oft die Erfahrung gemacht als Pastor, dass die Worte, die an den Wendepunkten des Lebens gesprochen werden, Taufsprüche, Konfirmationssprüche, Trausprüche, dass die untergründig in einem Leben eine tiefe Kraft entfalten und dass man manchmal ein Leben sozusagen daran entlang erzählen kann, wenn man im Rückblick etwa bei einer Trauerfeier einen roten Faden durch ein Leben sucht und dann schaut man dieses Wort an, einen Taufspruch, einen Konfirmationsspruch oder so etwas und dann sagt, ja Mensch, das ist doch immer wieder mal gekommen in diesem Leben. Es hat diesem Leben eine Richtung gegeben. Und das tut Gottes Wort auch. Wenn wir es ernst nehmen und über einem Leben aussprechen und proklamieren, dann muss das nicht immer im Bewusstsein aufgehoben sein, aber dieses Wort wirkt. Es wirkt durch ein Leben hindurch. Und selten hatte ich den Eindruck, einen geistlichen Eindruck, dass dieses Wort sich bewährt hat an diesem Jungen. Was haben wir gemacht? Ich habe mit der Familie und der Trauergemeinde diesen Psalm 42 gesungen. Auf eine ganz schlichte, kleine gregorianische Melodie, ganz abgerüstet, sodass jeder mit konnte. Und habe dazu eine kleine Antiphon ausgewählt. Ihr kennt das große Paul-Gerhardt-Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des dir den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Daraus kann man ein kleines Gebet, eine kleine Anrufung machen. Du wirst auch Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Das haben wir gesungen als Antiphon. Du wirst auch Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Du wirst auch Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Du wirst auch Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
Du wirst auch Wege finden, da mein Fuß gehen kann.
Ihr merkt das ja, wenn man sich so in dieses Wort hineinfallen lässt und immer wieder das als ein Herzensgebet auch, es ist eine Proklamation, du wirst Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Und wie verzweifelt und wie finster es im Augenblick in deinem Herzen aussieht, mit Blick auf die Mutter und auf den Vater. Du, unser Gott, du wirst Wege finden, da mein Fuß gehen kann. Wenn man sich dort hineinbegibt, merkt man auf einmal alle Unordnung, die das Leid in der Seele verursacht, dieses ganze Durcheinander, diese Hilflosigkeit, dieses Ausgesetztsein. Darin verändert sich etwas, wenn wir das in die Proklamation mit hineinnehmen und darin sagen, egal wo ich jetzt bin, du, mein Gott, du hast einen Weg für mich und dem vertraue ich mich an. Das heißt nicht, dass im Moment der Schmerz nicht genauso tief ist und die Tränen fließen, aber die Finsternis weicht, Schritt für Schritt, wo Gottes Licht entzündet wird und dieses Wort als Proklamation auch zu einem Machtwort wird, das dem Bösen der Finsternis entgegengesetzt wird. Und genau das ist der Vorgang im Psalmensingen. In dieser besonderen Begebenheit dieser Woche, sicher unter Tränen und Schmerzen in einem ganz besonderen Kontext, aber so mit dem Psalter umzugehen, mit dem Gebetbuch der Bibel, dass wir es gebrauchen, in unser Herz hineinnehmen und immer wieder unser Schmerz in das Gotteslob hineinmündet, dass alles Bedrückte, alles Enge, was unser Leben uns auferlegt, sich so weitet und wir den Blick bekommen, der Himmel öffnet sich über dir und mit deinem Schmerz kannst du eintreten in das himmlische Heiligtum und du spürst, der König kommt zu dir mit seinem königlichen Wort, mit seinem unendlichen Trost und nur er hat die Macht, etwas wirklich zu verändern von Grund auf in deinem Leben. Und so werden die Tränen verwandelt, wird der Schmerz verwandelt in das Gotteslob hinein. Gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. In der monastischen Lebensform spielt der Psalmengesang natürlich eine ganz besondere Rolle, wenn wir an die Benediktiner denken. 1938 sagte Karl Barth, der große Theologe, angesichts des Nazi-Terrors, solange in Maria Lach die Horen gesungen werden, ist Gott noch nicht am Ende. Maria Lach war da ein schlechtes Beispiel für, weil dort die Reichstheologie herrschte, die sich den Nazis versuchte zu akkommodieren. Aber der Grundvorgang, da wo die Psalmen gesungen werden und ein Ordnungsinseln in der Schöpfung aufrechterhalten werden, da ist Gott mitten in seinem Volk, mitten in der Finsternis und er ist der Lebendige. Es gilt nicht nur für die Mönche, obwohl das engelgleiche Leben der Mönche, die Vita Angelica, besonders mit dem Psalmgesang verbunden wurde, aber das ist mir alles ein bisschen zu körperlos. Ich glaube, dass sich das Gotteslob gerade bewährt in diesen schmerzhaften Situationen und dass auch die heilende Kraft des Singens, des Gesangs, dort sich besonders zeigt, wo die Verbindung von Sprache und Atem, von Leib und unseren Gefühlen, unserer Herzensdimension, wo das alles zusammengekommen und mitgenommen wird und wir nicht alleine bleiben, sondern der Gesang verbindet uns. Und auch wenn ich alleine den Psalm singe, weiß ich, ich bin verbunden in der großen Gemeinschaft derjenigen, die Welt umspannt, in diesem Gotteslob leben. So ist jeder Psalmgesang eine Proklamation der guten Schöpfung Gottes und eine Rekonstruktion der Neuschöpfung. Und Jubilate, das war letzte Woche, ist, oder quasi Modogenity, vorletzte Woche, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Der Lebensvollzug dieser neuen Schöpfung ist eben genau dieses Gotteslob. Der Psalm 118, ich komme noch einmal ganz an den Anfang zurück. Psalm 118, Vers 26 wird im Evangelium zitiert. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Der Psalm 118 beginnt mit folgenden Versen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Viermal seine Güte währet ewiglich. Leolam chasdo auf Hebräisch. Nur zwei Worte. Leolam chasdo. Seine Güte währet ewiglich. Und dann der Vers 5. Der zieht sozusagen die Summe dieser ersten vier Verse. In der Angst rief ich den Herrn an. Und der Herr erhörte und tröstete mich. Amen. Warum? Leolam chasdo. Denn seine Güte währet ewiglich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.